HR Info. Hessen.
Viele Menschen, Freunde, Verwandte, Wegbegleiter und Politiker waren nach Kassel gereist, um in der Martinskirche bei der Trauerfeier für den ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke dabei zu sein. Ein Thema jetzt in HR Info Hessen mit Gabi Beck. Es war in der Nacht zum 2. Juni, als der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke tot vor seinem Haus aufgefunden worden ist. Er war erschossen worden unter noch immer nicht geklärten Umständen. Die entscheidenden Fragen der Sonderkommission des LKA sind noch nicht beantwortet. Wer hat ihn erschossen? Warum und wo ist die Tatwaffe? Es gibt viele Spekulationen über die Antworten auf all diese Fragen, aber auch nicht mehr. Unterdessen fand nun die Trauerfeier in der Martinskirche in Kassel statt. Unser Nordhessen-Reporter Jens Wellhühner hat die Trauerfeier für uns begleitet.
Die Kasseler Martinskirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Vor der Kirche ist eine Übertragungsleinwand aufgestellt. Auch hier sitzen Hunderte, um Abschied zu nehmen. Walter Lübcke war in seiner Heimat Nordhessen außergewöhnlich beliebt. Umso schockierter sind die Menschen. Besonders viele Kollegen aus dem Regierungspräsidium sind gekommen. Eine Stimme von vielen.
Das war für uns alle ein großer Schock und ich glaube, wir können das immer noch nicht richtig fassen, dass das passiert ist. Das ist furchtbar.
Gleich zu Beginn des Gottesdienstes legen die Ehefrau und die Söhne Walter Lübkes Blumen auf den Sarg. Eine Ehrenwache aus Polizisten und Bundeswehrsoldaten ist aufgezogen und steht neben dem Sarg, der mit der hessischen Landesfahne geschmückt ist. Erster Trauerredner ist Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Er kannte Lübcke seit 40 Jahren. Gleich zu Beginn seiner Ansprache geht er auf den brutalen Tod seines Freundes ein.
Der plötzliche und schreckliche Tod von Walter Lübcke hat uns alle persönlich sehr getroffen. Wir sind bestürzt, wir sind fassungslos. Einen langjährigen Kollegen, einen vertrauten Freund und einen unverwechselbaren Charakter verloren zu haben.
Nach Lübkes Tod wurde er in sozialen Medien aus rechten Kreisen geschmäht, wegen seiner Haltung zur Flüchtlingspolitik. Er hatte sich 2015 vehement für die Aufnahme von Flüchtlingen in Nord- und Osthessen eingesetzt. Das hatte ihm damals Hass eingebracht. Für kurze Zeit musste er unter Polizeischutz gestellt werden. Auf die Reaktionen im Internet geht auch Volker Bouffier in seiner Trauerrede ein.
Wir sind aber nicht nur bestürzt und nicht nur fassungslos, sondern wir sind auch entsetzt über das, was geschehen ist und das, was in den sogenannten sozialen Netzwerken anlässlich des Todes von Walter Lübcke zu übelsten Schmähungen und Verunglimpfungen genutzt wird. Gerade in dieser Stunde möchte ich den Angehörigen sagen, dass wir wissen, wie schlimm das gerade für sie ist.
Nach Bouffier tritt der älteste Sohn Walter Lübkes ans Rednerpult. Unter Tränen würdigt Christoph Lübcke seinen Vater als Vorbild und engagierten und liebevollen Familienmenschen. Sehr persönlich war auch die Ansprache von Marianne Thomann-Stahl, Kollegin Lübkes und Regierungspräsidentin aus Detmold in Nordrhein-Westfalen.
Und Sie glauben gar nicht, wie sehr es mich heute schmerzt, nicht ihn verabschieden zu dürfen mit in Fröhlichkeit, und ihm alles Gute, Ihnen allen alles Gute zu wünschen für die Umsetzung Ihrer vielen schönen Pläne. Das schmerzt mich sehr. Und ganz besonders schmerzt es, dass Herr Dr. Lübcke so aus Ihrer Mitte gerissen wurde.
Nach 2 Stunden geht der Gottesdienst mit dem Waldecker Lied zu Ende, der Hymne von Walter Lübkes Heimat in Nordhessen.
Heute wird der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke in seinem Wohnort in Wolfhagen-Ister beerdigt. Von der Trauerfeier des Ermordeten hat Jens Wellhühner berichtet. Seit knapp 2 Wochen laufen mittlerweile die Ermittlungen in Wolfhagen-Ister nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten auf Hochtouren. Fakten gibt es kaum, Ergebnisse bisher auch nicht. Aber stattdessen viele Gerüchte und auch Falschmeldungen. Wo kommen die her und was macht das mit einem Ort, mit den Menschen dort? HR-Info-Reporter Carsten Gohlke ist dieser Frage einmal nachgegangen und hat sich im Ort selbst umgesehen und umgehört.
An der Tankstelle am Ortseingang von Wolfhagen-Ister duftet es nach frischem Kaffee und Brötchen. Ein paar Männer stehen an einem runden Tisch. Das Gespräch verstummt sofort, als ich die Tankstelle betrete. Ich werde argwöhnisch gemustert. Ich grüße und bestelle mir einen Kaffee im Pappbecher. Als ich an den runden Tisch trete, nicken mir die Männer zu und verlassen den Raum. Die
Leute sind alle sehr vorsichtig mit Mutmaßungen oder sonstigen Sachen,
erklärt mir der Ortsvorsteher Wolfgang Hensel. Seit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni ist in Ister nichts mehr, wie es war. Überall Polizeiautos im Dorf. Ermittler, die immer wieder aufs Neue das Haus der Familie, aber auch Nachbargrundstücke und selbst den Friedhof des Dorfes untersuchen. Da werden Glascontainer ausgeleert und durchsucht, Felder abgemäht, Polizeihubschrauber kreisen über dem Dorf und selbst ein Ersthelfer, den jeder im Dorf gut kennt und der ein Freund der Familie Lübcke ist, mit einem spektakulären Einsatz an der Nordsee vorübergehend festgenommen.
Wir Deutschen ticken ein bisschen so nach dem Motto, irgendwas wird schon dran sein an der ganzen Geschichte. Das ist natürlich fatal. Das ist ein Stück weit, ja, könnte er es doch, war er doch, hat er doch, was auch immer. Das sind schwierige Dinge. Und die laufen so ein bisschen auf der unterschwelligen Ebene ab, die man nicht so richtig klar ausdrücken kann.
Macht sich der Kasseler Kommunikationscoach Hans Martin, der sich schon von Berufswegen mit Ängsten und Angstzuständen in seiner Praxis auseinandersetzt, so seine Gedanken.
Wie will man den rehabilitieren? Das ist mal eine Kommunikationspanne par excellence. Also entweder hat man knallerharten Verdacht, okay, dann sollte man dem nachgehen. Wenn man aber den Verdacht nicht bestätigen kann, dann muss man auch alles daran setzen, den Verdacht aus der Welt zu räumen. Das ist ja gar keine Frage.
Die Gerüchteküche brodelt fast täglich aufs Neue. Internet und bunte Medien peitschen nicht nur die Emotionen der Menschen hoch, sondern verbreiten auch Falschmeldungen und Hasstiraden.
Also ich habe es mittlerweile aufgegeben, in den Online-Medien rumzugucken, weil mich das immer so ein bisschen aufregt, was da geschrieben wird. Ist ja fast nur negativ und ich finde es wirklich empörend.
Für Hensel ein Zustand, der nicht nur ihn erschauern lässt.
Wenn unser Gehirn keine Lösung hat, fängt es an, Gedanken zu produzieren. Und dann ist die Gedankenlage auch sehr häufig nicht kontrollierbar.
So erklärt es Hans Martin. Erst wenn das Gehirn eine vermeintliche Lösung gefunden hat, gibt es Ruhe. Egal wie richtig oder falsch diese Antwort ist.
Was war da los? Warum? Wieso? Weswegen? Verdächtigungen?
Und genau das macht die Situation so gefährlich. Denn im Unterbewusstsein entstehen Angstzustände, Depressionen oder auch Aggressionen. Das menschliche Gehirn ist mit der Situation überfordert. Die Konsequenz? Die Gerüchteküche brodelt.
Kann sein, dass es so weit geht, dass jeder den anderen verdächtigt. Wer hat damit was zu tun gehabt? Wer hatte Kontakt? Wer hatte welchen Kontakt? Das zieht Kreise.
In Ister versuchen nun die Menschen mit der Situation trotz allem halbwegs normal umzugehen. Ortsvorsteher Wolfgang Hensel sucht mit seinen Anwohnern das Gespräch und er will aufklären und so ein bisschen dafür sorgen, dass der Alltag und das Miteinander in seinem Dorf nicht ganz verloren geht.
HR-Info-Reporter Carsten Gohlke über Wolfhagen-Ister, ein Dorf im Ausnahmezustand nach dem Mord an dem Regierungspräsidenten Lübcke. Seit dem 2. Juni sucht ein Großaufgebot der Polizei nach dem Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten. Er wurde in der Nacht vom 1. zum 2. Juni auf seinem Grundstück in Wolfhagen-Ister erschossen. HR-Info-Reporter Carsten Gohlke fasst noch einmal zusammen, was seither passiert ist.
Zunächst sah es so aus, als wäre Walter Lübcke eines natürlichen Todes gestorben, als er gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen in das Krankenhaus Wolfhagen eingeliefert wird. Doch dann die schreckliche Erkenntnis. Der Kasseler Regierungspräsident ist erschossen worden mit einer Pistole kleineren Kalibers. Von der und vom Täter fehlt bisher noch jede Spur. Die Anwohner im Ort sind geschockt.
Er war beliebt und er war auch immer hilfsbereit.
Sehr schnell ist von einem möglichen politischen Hintergrund die Rede. Lübcke hat mit seinen klaren Äußerungen zur Flüchtlingssituation in Deutschland im Jahr 2015 sehr viel Kritik und Hass aus dem rechten Lager zu spüren bekommen. Der stellvertretende Regierungspräsident Hermann Josef Klüber dazu.
Es gibt die Reichsbürger, die sich vielfach in unverschämten Schreiben an uns wenden und auch Drohungen gegen den Präsidenten ausrichten. Aber da sind wir noch am Recherchieren. Das Landeskriminalamt hat uns auch gebeten, eine Liste von Themen zusammenzustellen, die Anlass geben könnte, nachzuforschen, ob es aus diesem Kreise Menschen geben könnte, die sich so ärgern und so auf Krawall gebürstet sind, dass sie sich dann auch dazu hinreißen lassen, auf einen Menschen zu schießen.
Grundstücke im Ort werden durchsucht. Die LKA-Sonderkommission Limecke, benannt nach einem Flüsschen im Dorf, auf 50 Beamte aufgestockt. Dann der vermeintliche Durchbruch. Die Staatsanwaltschaft verkündet eine Festnahme auf einer Nordseefähre im niedersächsischen Harlesiel am Pfingstsamstag. Unter Verdacht ein guter Bekannter der Familie Lübcke. Dazu der Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel, Andreas Töne.
Also zum Einsatz in Halesiel kann ich sagen, es waren Kräfte, die in Zivil vor Ort waren. Es gab eine Legende, es gab einen Vorwand, der formuliert wurde, um die Fahrgäste, die Fährgäste von der Fähre nochmal herunterzubekommen, um so dann an Land, also weder auf offener See noch auf dem Schiff, da eine geordnete Ingewahrsamnahme auch zu bewerkstelligen. Und das Ganze lief auch völlig problemlos und reibungslos ab. Der in Gewahrsam genommene Mann wurde umgehend nach Kassel zu den Vernehmungsbeamten der SOKO verbracht und wurde dann umfangreich befragt mit dem Ziel der Informationsgewinnung. Die Befragung hat keine Hinweise ergeben, die den Schluss zulassen, dass der Mann für die Tat Verantwortung zeigt. Und deswegen wurde der Mann auch in den frühen Sonntagmorgenstunden wieder entlassen.
Die Ermittlungen gehen weiter, in alle Richtungen, wie Töne extra betont.
Mit der Entlassung der Person ist es nicht so, dass die Ermittlungen wieder auf den Stand Null zurückgesetzt werden, sondern es gibt verschiedene Ermittlungsstränge, die fortlaufend bedient werden. Es gibt da keine Konzentration irgendwie auf einen Ermittlungsstrang, sodass man sagt, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Das heißt weiterhin ein offenes Ermitteln in alle Richtungen.
Soweit unser Nordhessen-Reporter Carsten Gulke zu den Ermittlungen im Fall Lübcke.
HR Info.
Sie hören HR Info Hessen. Wir kommen zu einem anderen Thema. Zum Thema Sucht. Hunderttausende Hessen haben ein Suchtproblem. Das ist das alarmierende Ergebnis des diesjährigen Gesundheitsreports der Deutschen Angestellten Krankenkasse DAK. Alkohol, Rauchen, Dampfen, aber auch die Sucht nach Computerspielen führt dazu, dass Beschäftigte krank sind, unkonzentriert oder zu spät zur Arbeit kommen. Petra Demand über Mythen und Risiken.
Das Glas Rotwein am Abend, das ist doch eher Tradition als Gefahr und gut fürs Herz soll es ja auch sein. Aber das ist heute nicht mehr ganz Stand der Forschung. 74% der Hessinnen und 80% der Hessen trinken laut DAK-Studie zumindest gelegentlich Alkohol. Wo genau dann die Grenzen zum riskanten Alkoholkonsum zu ziehen sind, das erklärt Susanne Hildebrandt. Sie ist Projektleiterin im IGES-Institut, das die Studie erstellt hat.
Da zieht man die Grenze etwa bei 24 Gramm rein Alkohol pro Woche für die Männer. Bei Frauen sind es 12 Gramm. Wenn man das mal in Bier umrechnet, sind das 2 kleine Bier für die Männer am Abend, bei den Frauen die Hälfte. Aber man sollte auch 2 abstinente Tage einlegen. Wenn man unterhalb der Grenze bleibt, spricht man vom risikoarmen Konsum.
10,6% der Beschäftigten in Hessen liegen da drüber. Anfällig dafür haben sich in der Untersuchung vor allem die unter 30-Jährigen gezeigt. Unkonzentrierte Arbeit, zu spät kommen oder früheres Gehen sind die Akutfolgen. Professor Dr. Martin Hambrecht, Chefarzt in der Psychiatrischen Klinik des Elisabethenstifts in Darmstadt, weist aber auch auf die schwerwiegenden Spätfolgen hin.
Also bei der Alkoholabhängigkeit sind die Folgen ja insbesondere im Magen-Darm-Trakt, was direkt dort als Gift wirkt. Die Folgen dann an der Leber mit Leberzirrhose, aber auch am Gehirn mit Hirnabbau. Der Herzmuskel verändert sich, also sind ganz viele Organsysteme betroffen, in der Regel so nach 20, 30 Jahren Konsum.
Anhand dessen, was auf der Krankmeldung, also auf dem gelben Schein steht, ist also nicht direkt auszumachen, dass dahinter eine Sucht steckt. Das haben die Ersteller der Studie unter anderem aus Nebenbemerkungen in Arztberichten ermittelt. Aber auch wenn die Einnahme von Substanzen ganz direkt benannt wird, steht der Alkohol mit Abstand ganz oben. Danach folgen unter anderem Cannabis, Tabak oder Medikamente, sei es zur Beruhigung oder zur Leistung. Genauer unter die Lupe genommen wurde in diesem Fall der Tabak. Susanne Hildebrandt.
Wenn Sie sich das Phänomen Rauchen anschauen, sehen Sie die meisten Nichtraucher unter den ganz jungen Beschäftigten. Offensichtlich hat hier schon eine gesellschaftliche Debatte Wirkung gezeigt, dass unter jungen Menschen das Rauchen nicht mehr so verbreitet, nicht mehr so angesagt ist, wie es noch bei den Älteren ist.
Trotzdem gelten immer noch über 10% als tabakabhängig. Da hilft auch die immer beliebtere E-Zigarette nicht, obwohl die keinen Teer enthält.
Das Abhängigkeitspotenzial ist hoch. Die Folgen des Nikotins sind dann zum Beispiel bei der Magensäureproduktion, beim Blutdruck zu spüren. Aber beispielsweise die krebserregenden Folgen sind noch gar nicht ausreichend beurteilt.
Neben Alkohol und Nikotin hat die DAK-Studie auch das Spielen von Computerspielen in den Fokus gerückt. Rund 60% der Beschäftigten gaben an, wenigstens ab und zu spielen. Vor allem Internetspiele. Rund 365.000 Beschäftigte in Hessen sind riskant häufig dabei oder eindeutig süchtig. 11,6% sind das. Häufig wird dann das Umfeld vernachlässigt, das Private, aber auch das Arbeitsverhältnis. In ähnlicher Weise könnte sich auch das Nutzen von sozialen Netzwerken entwickeln. Eindeutige Zahlen gibt es dazu allerdings noch nicht. Generell gilt aber, wer bei sich selbst oder bei Freunden oder Kollegen auffälliges Verhalten feststellt, der sollte sich beraten lassen.
Es gibt in allen größeren und kleineren Städten Beratungsstellen für Suchtfragen. Beispielsweise die Caritas und die Diakonie haben das. Das ist so der erste Anlaufpunkt, wo man im Grunde mit jeder suchtbezogenen Frage hingehen kann.
Sagt der Chefarzt der psychiatrischen Klinik des Elisabethenstifts in Darmstadt, Martin Hambrecht. Sie hörten einen Bericht von Petra Demand über die Süchte der Hessen und den Gesundheitsreport der Deutschen Angestelltenkrankenkasse. Das Abitur in Hessen könnte bald schon schwerer werden. Um es bundesweit einheitlicher zu machen, soll nach Vorgaben der Konferenz aller Kultusminister der Bundesländer die Verordnung geändert werden. Die Details zu der neuen Oberstufen- und Abiturverordnung, kurz OAVO, sind vom hessischen Kultusministerium bereits vorbereitet worden. Zustimmen müssen aber auch die Eltern. Und da ist man offenbar weit entfernt von einer Einigung. Hinter den Kulissen wird derzeit heftig diskutiert und gerungen, wie das neue hessische Abitur denn konkret aussehen soll. Hanna Immich mit Details.
Das hessische Abitur soll schwerer werden. Konkret heißt das, die Hürde soll erhöht werden, um zum Abi zugelassen zu werden. So sieht es das hessische Kultusministerium vor. Das heißt, die Anzahl der Fächer, in denen man schlechter als mit Note 4 abschneiden darf, wird reduziert. Bisher darf man das in maximal 9 Kursen in der Oberstufe, also über 2 Jahre verteilt. In Zukunft soll das nur noch in 6 Kursen erlaubt sein. Damit hat der Landeselternbeirat LEB eigentlich kein Problem, sagt der Vorsitzende Korhan Ekinci.
Also grundsätzlich sind wir jetzt erstmal offen dafür, das Abitur etwas schwieriger zu machen, wenn es so ist, dass wir leichter sind im Ländervergleich und dadurch die KMK, also die Kultusministerkonferenz, sagt, das hessische Abitur ist dadurch weniger wert. Aber wenn wir sagen, es ist schwieriger, das Abitur zu machen, muss es uns aber auch möglich sein, unseren Schülerinnen und Schülern ein Abitur zu gewährleisten, wo sie sich ihre Fächer frei zusammenstellen können.
Sprich, der Knackpunkt sei, dass die Leistungskurse in Hessen nach wie vor nicht frei kombinierbar seien. Das soll sich aus Sicht der Eltern ändern, so Ekinci. Erst dann will der Landeselternbeirat der geplanten Änderung zustimmen. Das Abitur in Hessen ist naturwissenschaftlich ausgerichtet. Einer von 2 Leistungskursen muss aktuell entweder Mathe, eine Naturwissenschaft oder eine Fremdsprache sein. Der 2. Leistungskurs darf frei gewählt werden.
Mit dem schlechten Abschneiden Deutschlands in der PISA-Studie hat Hessen das Abitur insgesamt sehr viel naturwissenschaftlich lastiger gemacht als vorher. Das macht es gerade Schülerinnen und Schüler, die eben nicht naturwissenschaftlich begabt sind, sondern vielleicht humanistisch ihren Schwerpunkt sehen, es ungemein schwieriger, noch eine allgemeine Hochschulreife zu bekommen. Das ist eine Kritik von uns.
So ist es zum Beispiel nicht möglich, Geschichte und Deutsch oder Kunst und Deutsch zu kombinieren. Bestimmte Inselbegabungen werden aus Sicht der Eltern dadurch benachteiligt. Vor allem, wenn das Abitur gleichzeitig schwerer wird. Diese Sorge teilen auch die Schüler in Hessen, Landesschulsprecher Johannes Strehler.
Mit fast allen Leuten, mit denen wir sprechen, die sind eigentlich wirklich besorgt, ohne jetzt ein schlechter Schüler zu sein. Und da ist schon die Sorge hoch, dass viele, die Naturwissenschaften oder anders nicht so begabt sind, dann nicht zum Abitur zugelassen werden.
Das hessische Kultusministerium möchte auf HR-Nachfrage zu dem Thema aktuell keine Interviews geben. Man sei nach wie vor an einer inhaltlichen Einigung interessiert. Im Zweifel könne das Ministerium die neue Abi-Verordnung aber auch ohne Zustimmung der Eltern durchsetzen. Und dass das hessische Abitur zu leicht sei, werde schließlich von vielen Seiten immer wieder kritisiert. Tatsache ist, die Zahl der Abiturienten in Deutschland und auch in Hessen steigt und ihre Leistungen werden immer besser. Der einst schwierigste Schulabschluss scheint zu verwässern. Lou Marlene Apun ist stellvertretende Landesschulsprecherin in Hessen. Sie bringt auf den Punkt, was aus ihrer Sicht das eigentliche Problem ist, nämlich, dass alle Kinder heutzutage unbedingt Abitur machen müssten.
Das ist die Realschule so ein bisschen, das ist für diejenigen, die es nicht geschafft haben oder die durchgefallen sind. Und diesen Leistungsdruck, den merkt man unglaublich früh. Ich gebe selbst an eine 5. oder eine 6-Klässlerin Nachhilfe. Das sind Kinder, die sind 10, 11 Jahre alt, die massiv vor jeder Klausur intensiv lernen, weil sie von den Lehrern, weil sie von den Eltern so einen unglaublichen Druck gemacht bekommen in einem so jungen Alter, was einfach Kindern nicht gut tut.
Noch wird über das neue, schwerere Abitur hinter den Kulissen verhandelt. Wann es konkret in Kraft treten wird, ist also noch offen.
Das hessische Abitur soll schwerer werden. Hanna Immich über die Diskussionen darüber. Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Gabi Beck. Der schwarze Asphalt kann in der Sommerhitze extrem viel Wärme stauen und auch an die Umwelt abgeben. Nicht unbedingt gut für das Klima einer Stadt. Deshalb haben Städte wie Köln und Düsseldorf etwa hellen Straßenbelag aufgetragen und damit gute Erfahrungen gemacht. In Hessen hat jetzt die Stadt Langen im Kreis Offenbach entschieden, künftig soll beim Straßenbau nur noch heller Asphalt eingesetzt werden. Das soll vor allem in den heißen Monaten im Sommer das Klima in der Stadt etwas verbessern. Raphael Stübig mit Einzelheiten.
Der Hitzesommer 2018 war wohl nur ein Vorgeschmack auf das, was Klimaforscher für die Zukunft als normal prophezeien. Lange, dürre, heiße Sommer, die vor allem dicht besiedelte Städte regelrecht aufheizen. Und dazu trägt vor allem auch der dunkle Straßenbelag bei.
Wärmeinseln entstehen insbesondere in der Gegend von Asphaltflächen bzw. auch anderen versiegelten Flächen. Und diese führen zu einer erhöhten Temperatur. Sowohl am Tag durch die geringe Reflexionsmöglichkeit des dunklen Asphalts als auch in der Nacht.
Sagt Christian Rücker von der SPD in Langen. Er leitet im Ortsverband die Arbeitsgruppe Klimaschutz. Diese hatte sich ausführlich mit dem Effekt von hellerem Asphalt und Erfahrungen aus Städten wie Köln befasst.
Es gibt Erkenntnisse, dass man sagt, dass es insgesamt im Jahr über 2 oder 3 Grad kälter wird, dadurch, dass die Reflexionseigenschaften des helleren Asphalts wirken. Man kann also sagen, das ist eine ausgeglichenere Form des Klimas in der Gegend der helleren Asphaltflächen gibt.
In den Neubaugebieten Liebigstraße und Belzborn wird aufgehellter Asphalt bereits auch eingesetzt. Und auch bei anderen Projekten oder Reparaturarbeiten sollen Straßen in Langen künftig eine aufgehellte Oberfläche bekommen, sagt Christian Rücker.
Das sind vielleicht 1 bis 2%, die es mehr kostet als eine herkömmliche Asphaltstrecke. Das heißt, die Kosten halten sich in Grenzen und der Effekt ist zumindest, was wir jetzt wissen, höher als das, was wir an Kosten zuschießen müssen.
Das kann Lutz Weiler vom Asphaltmischwerk in Frankfurt bestätigen. Circa 70 verschiedene Sorten Asphalt werden dort gemischt, vor allem die klassischen dunklen Varianten. Aber auch aufgehellte Asphaltdeckschichten sind ohne Probleme möglich.
Man kann in dem Asphalt helle Steine einmischen. Wie haben wir den Taunusquarzit, der kommt ja hier aus der Gegend. Und wenn man das Bitumen abstrahlt oder schleift, bekommt man schon eine sehr helle Oberfläche. Das würde dann insgesamt vielleicht 8 bis 10 € pro Quadratmeter mehr kosten.
Auch die Stadt Frankfurt will deshalb künftig verstärkt auf helleren Asphalt setzen, wie das Straßenbauamt auf hr-Anfrage mitteilt. Einen erfolgreichen Test gab es demnach auch bereits in Alt-Eschersheim unter der Maybachbrücke. Und in Langen sollen hellere Straßenoberflächen künftig nicht nur für kühlere Köpfe sorgen, sondern nachts auch noch Energie einsparen. Nochmal Christian Rücker von der Langener SPD.
Die Straßenbeleuchtungsintensität kann in der Nacht gesenkt werden, dadurch, dass es natürlich den helleren Asphalt gibt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit für die Stadtwerke Langen auch hier ein wenig Geld einzusparen in der Nacht, dass wir nämlich die Straßenlampen nicht so hell aufdrehen müssen.
Christian Rücker von der SPD in Langen sagt, warum er hellen Asphalt auf den Straßen verbauen möchte. Raphael Stübig hat berichtet. Das jüdische Mädchen Anne Frank, das mit ihrem Tagebuch weltberühmt geworden ist, gilt vielen als Symbol der Millionenopfer des Holocaust. Sie starb als Jugendliche im Konzentrationslager Bergen-Belsen. In dieser Woche, am 12. Juni, wäre sie 90 Jahre alt geworden. Deshalb hat ihre Geburtsstadt Frankfurt am Main ihr zu Ehren einen besonderen Gedenktag veranstaltet. Den Höhepunkt bildete eine zentrale Gedenkfeier in der Frankfurter Paulskirche mit nationalen und internationalen Gästen. HR-Info-Reporterin Massida Luca berichtet.
Sonnenstrahlen fallen durch die gläserne Kuppe der Frankfurter Paulskirche, als der Cellist Oskar Walfisch Johannes Sebastian Bach spielt. Seine Mutter überlebte Auschwitz. Zu Ehren Anne Franks lässt er hier Bach erklingen, um das Schöne und Naive eines jungen Mädchens zu zeigen. Auch wenn Anne Franks Leben mit gerade mal 15 Jahren abrupt beendet wurde, ermordet von den Nationalsozialisten. Vor rund 700 Gästen mahnt der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann deshalb an, dass man heute nicht wegsehen dürfe, wenn Menschen Hass und Gewalt verbreiten. Die Stadt Frankfurt als Geburtsstadt Anne Franks, sagt er, hat eine besondere Verantwortung.
Das Gedenken an Anne Frank heißt heute das friedliche Zusammenleben in einer Stadt mit 180 Nationen, 200 Sprachen, immer wieder deutlich zu machen, dass wir tatsächlich sehr offen sind, sehr tolerant, sehr friedlich, dass wir aber in dieser Stadt keinen Platz haben für Hass, Antisemitismus, Ausgrenzung, Diskriminierung oder sonst irgendetwas, was den Menschen als solchen klein macht, meine Damen und Herren.
Auch die Staatsministerin für internationale Kulturpolitik des Auswärtigen Amts, Michelle Müntefering, betont, dass man antisemitischer Hetze entgegenwirken müsse.
Jeder antisemitische Akt ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft und das Wertefundament unserer freiheitlichen Demokratie.
Am Ort der Demokratie, der Frankfurter Paulskirche, steht auch die jüdische Philosophin und Holocaust-Überlebende Agnes Heller hinter dem Mikrofon. Zierlich steht sie da, umso mehr berühren ihre großen Worte. Agnes Heller ist erst vor kurzem 90 Jahre alt geworden, im gleichen Jahr wie Anne Frank. Heller sagt, Anne Frank ist 15 Jahre alt geblieben, man habe sie ihrer Zukunft beraubt, aber sie habe für alle Toten geschrieben, für die Unsterblichkeit.
Das ist so schwer zu verstehen. Sie hat das Schicksal der europäischen Juden geteilt. Ich habe es zufällig vermieden. Wir, die zufällig Überlebenden, könnten uns von Schuldgefühl nie befreien. Wir sind statt anderen im Leben geblieben.
Nicht nur für die Zeitzeugen sind die Erinnerungen an den Holocaust noch präsent. Auch für Schüler ist das Tagebuch der Anne Frank und die Person Anne Frank eine wichtige Identifikationsfigur. Eine Schülerin erzählt in der Frankfurter Paulskirche, Anne sei keine Geschichtsfigur, sondern immer noch lebendig.
Und das Besondere bei Anne Frank ist vor allem, ich meine, gerade wir haben im jungen Alter dieses Tagebuch gelesen, man konnte zum ersten Mal wirklich verstehen, wie das damals gewesen sein konnte.
Die Generaldirektorin der UNESCO, Audrey Assoulay, hat selbst jüdisch-marokkanische Wurzeln. Sie betont in der Frankfurter Paulskirche, wie froh sie darüber ist, dass sie zu Anne Franks Ehren sprechen darf. Anne Frank wollte Schriftstellerin werden, sagt sie. Ein scharfsinniges Mädchen, das aus ihrem engen Versteck heraus in Amsterdam in einem Hinterhaus schon die Situation erkannte, in der sie sich befand, als sie ihr Tagebuch schrieb.
Face à l'antisémitisme, face au racisme.
Im Angesicht von Rassismus und Antisemitismus wird einem, wenn man das Tagebuch von Anne Frank liest, klar, wohin Hass führen kann. Ihr Tagebuch ist eine Lektüre des Kampfs, des Widerstands. Es war nicht so, dass die Kultur und Bildung zu Annes Zeit abwesend war. Sie wurde instrumentalisiert durch den Nationalsozialismus. Umso wichtiger ist es, sagt Audrey Assoulay, vor allem auch heute mit den Mitteln der Kultur und Bildung an die Shoah zu erinnern. Das Tagebuch der Anne Frank ist Weltdokumenterbe der UNESCO. Darüber hätte sich die junge Schriftstellerin Anne Frank sicherlich sehr gefreut.
Anne Frank wäre in dieser Woche 90 Jahre alt geworden. Masida Luca war für uns auf der Gedenkfeier ihrer Geburtsstadt Frankfurt. Und das war HR Info Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.